Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Gesa Ufer und Marion Brasch.
So, wollen wir wieder, ne? Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser ja buchstäblich vielseitigen Sendung.
Und da prallen heute Vergangenheit und Zukunft aufeinander mit dystopischen Visionen à la H.G. Wells und den eher optimistischen Plänen eines Sascha Lobo.
Es kommen aber auch Serienjunkies auf ihre Kosten, und zwar mit dem ersten Roman des Schöpfers der Serie True Detective.
Außerdem reden wir noch mit dem Autor Ingo Schulz über Lieblingsbücher und Lesegebaren. Und Marion, ist dir eigentlich aufgefallen, dass ich sozusagen den letzten Sonnenbrand dieses Jahres von mir trage? So ein bisschen gerötet bin.
Ach, du schwindelst. Du siehst sehr gesund und frisch und jung.
In jedem Fall war es ein blühend wunderschöner Tag, und ich bin mir sicher, es wird eine wunderschöne Buchsendung, und wir sagen herzlich willkommen. Als sich der Schriftsteller Wolfgang Kerndorf im vergangenen Jahr wegen eines fortschreitenden unheilbaren Gehirntumors das Leben nahm, wurde dieser unvollendete Roman sein Vermächtnis. Bilder deiner Liebe heißt er, und um ein Haar hätten wir alle ihn tatsächlich nie lesen können, denn Kerndorf hatte eigentlich schon per Testament Folgendes festgelegt.
Keine Fragmente aufbewahren, keine Fragmente veröffentlichen, niemals Germanisten ranlassen, Freunde bitten, Briefe etc. zu vernichten, Journalisten mit der Waffe in der Hand vertreiben.
Kurz vor seinem Tod hat er sich's anders überlegt. Seine Freunde Markus Gärtner und Katrin Passig sollten das Buch sogar für ihn zu Ende schreiben. Das konnten und wollten die beiden nicht. Dafür haben sie aber die Kapitel schlüssig aneinander gefügt, verschiedene Fassungen gegeneinander abgewogen, so wenig wie nötig lektoriert und ein sehr kluges und anrührendes Nachwort geschrieben. Ganz im Sinne Herrndorfs sprechen die beiden nicht gern öffentlich über diese Arbeit. Mit ihnen können wir also über das Buch der Woche nicht sprechen. Aber der Hamburger Schriftsteller Nils Mohl, der hat einen tollen Essay zu dem Buch geschrieben, eine Spurensuche in 5 Bildern. Und er ist jetzt wenigstens am Telefon bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, Nils Mohl.
Guten Tag.
Frau Ufer, hallo Frau Brasch.
Als Sie gerade dabei waren, über diesen Roman zu schreiben, da sickerten ja schon so die ersten begeisterten Rezensionen durch. Chick ist zurück, war zum Beispiel ein irreführender Titel. Nö, schreiben Sie ganz zu Recht. Was ist denn eigentlich, würden Sie so sagen, an diesem Buch so anders als an Chick?
Naja, vielleicht ist Chick eine, wenn man ein Bild bemühen will, eine Aneinanderreihung von Hochglanzfotos, wenn man so will. Und Isa auch aufgrund der Entstehungsgeschichte einfach viel grobkörniger und eben auch nicht fertig. Das ist eine Aneinanderreihung von verschiedenen Szenen und genau in der jetzigen Art und Weise halt nicht abgeschlossen.
Wir müssen vielleicht nochmal für alle, die das Buch nicht kennen, schildern. Isa ist also das Mädchen, was die beiden Jungs in Chick auf dieser Brandenburger Müllhalde treffen, dreckig, verlaust, offenbar hat sie auch nicht alle Tassen im Schrank. Und diese Isa, die ist ja auf eine gewisse Weise so eine Art alter Ego Wolfgang Kerndorf selbst. Und zwar, das fand ich sehr interessant, das haben Sie auch nochmal rausgefunden, diese äußerliche Ähnlichkeit ist das eine. Also beide haben diese, wie Sie schreiben, eher platte Nase und wulstige Lippen. Aber die ähneln sich ja auch auf noch ganz andere Weise. Wo sehen Sie diese Ähnlichkeiten?
Ja, das ist vielleicht auch typisch Wolfgang Kerndorf. Jedenfalls als Leser hat man den Eindruck, wenn man den Blog auch gelesen hat. Es gibt auch eine typische Finte, dass Isa gleicht eigentlich Chick. An einer Stelle sagt sie, er sieht aus wie ich, wenn ich ein Junge wäre. Und viel von Wolfgang Kerndorf steckt einfach in der Art und Weise, wie Welt beobachtet und wahrgenommen wird. Und es geht ja auch damit los, dass sie aus einer Nervenheilanstalt ausbüxt und dann im Freien umherwandelt und sich die Frage stellt, was ist eigentlich Wirklichkeit und was nicht, eine Sache, die Wolfgang Kerndorf auch umgetrieben hat.
Nun wurde ja im Zusammenhang mit diesem Buch auch schon viel veröffentlicht, also viel geschrieben, sehr euphorisch auch geschrieben. Sie zitieren eine Buchrezension mit dem Titel "Und Engel gibt es doch". Da hätte ich gern mal Herrndorfs Gesicht gesehen, schreiben Sie. Wie hätte denn Herrndorf darauf reagiert?
Ich glaube, auf der einen Seite wahrscheinlich amüsiert, weil natürlich vieles von dem, was wir an Kerndorf als Leser mögen, das sind natürlich Dinge, die in dieser Euphorie dann auch drinstecken. Und ich glaube, das ist auch in Ordnung. Und jeder Schriftsteller hat wahrscheinlich auch die Eitelkeit, dass er sich freut, wenn seine Sachen gemocht werden. Auf der anderen Seite hat es ihm schon Bauchschmerzen gemacht, dass er dem Rest seines Lebens nach Chick immer der krebskranke Schriftsteller war. Und wenn jetzt Engel aufgerufen werden, die ihm sozusagen im letzten Buch, an dem er gearbeitet hat, zur Seite stehen, dann ist das bestimmt eine Sache, die ihm das Gesicht sicher verzogen hätten.
Ist das einer der Gründe dafür, warum er Journalisten, also wie uns zum Beispiel auch, wirklich nicht leiden konnte?
Das weiß ich gar nicht, ob er das nicht konnte, aber das ist natürlich eine Attitüde, die einem Schriftsteller auch gut zu Gesicht steht, glaube ich. Das ist einfach eine andere Zunft und das gehört, glaube ich, zum Spiel auch dazu. Er war ja auch ein großer Sportler. Ich bin ihm ein einziges Mal begegnet, das war auf einem Fußballplatz, ein Freizeitkick.
Er hat auch, glaube ich, in der Autorennationalmannschaft gespielt, oder?
Genau.
Ja.
Und selbst diesen Freizeitkick hat er sehr ernst genommen. Es hat ihm, glaube ich, keinen Spaß gemacht, dieses Spiel zu verlieren gegen den ORF damals in Klagenfurt.
Lustig. Chick gilt ja gemeinhin als Jugendroman, obwohl ja wahrscheinlich mindestens so viele Erwachsene ihn auch gelesen haben. Aber das Label Jugendroman, würden Sie sagen, das würde auf diesen unvollendeten, nachgelassenen Roman auch passen? Und was soll das überhaupt mit diesem Jugendroman?
Ich habe mir erklären lassen, Jugendromane sind grundsätzlich erstmal alle Romane, in dem Jugendliche die Hauptrolle spielen. Insofern stimmt das Label natürlich. Andererseits sind Jugendromane natürlich das, was Erwachsene davon abhält, die Bücher in die Hand zu nehmen. Das Problem gibt es bei Wolfgang Herrndorff Büchern nicht. Er hat ja, bevor er Chick geschrieben hat, als Erwachsenenautor, wenn es denn sowas gibt, veröffentlicht und daher auch von der Wahrnehmung her das Problem nicht gehabt mit diesem Label. Es ist natürlich immer, wenn Jugendliche die Helden sind für Erwachsene, einfach sich dafür nicht zu interessieren, was interessant ist, weil das Erwachsenwerden, jedenfalls meine Erfahrung mit über 40, dauert doch ein Leben lang an und insofern bleibt es ein interessantes Thema. Und Wolfgang Herrndorff hat es aus verschiedenen Gründen wahrscheinlich sehr interessiert, weil die Identitätsfindung in dem Alter natürlich das zentrale Motiv ist und das ist eins einer zentralen Themen gewesen und deswegen hat er immer wieder auf dieses Genre vielleicht auch zurückgegriffen.
Sie selbst schreiben auch Jugendromane für Es war einmal Indianerland, haben Sie sogar den Jugendliteraturpreis erhalten und mit Mogel liegt auch gerade ganz frisch ein neuer Jugendroman von Ihnen vor. Nochmal zurück zu dieser Frage. Diese Bilder deiner Liebe, würden Sie denken, das Label Jugendroman würde für den auch passen?
Ich denke schon, weil hier auch die Themen, die Jugendromane interessant machen, jedenfalls dann, wenn sie versuchen, Literatur zu sein oder Literatur sind, eigentlich dort am besten aufgehoben sind. Also die Frage ist ja, als Jugendlicher lebt man ja in einem Zwischenstatus. Man hat unheimlich hohe Ansprüche an das Leben. Das macht diese Figuren so interessant und das wissen Erwachsene als in der nostalgischen Rückschau auch. Das schleift sich dann im Laufe des Lebens ab, das mit den Ansprüchen. Das macht es vielleicht auch manchmal schmerzhaft, in diese Phase zurückzugehen, aber es macht es halt eben auch für Literaten interessant, dort zu gucken, was denn das Leben damals ausgemacht hat. Das ist auch eine Sache, die Wolfgang Herrndorff mehrfach erwähnt hat, dass ihn das besonders interessiert hat, die Tiefe und Sensibilität, das hat er mehrfach erwähnt, die er in der Jugend hatte, also die Art und Weise, wie man Welt wahrgenommen hat, dass man sich freuen konnte, wenn die Sonne über den Himmel zog. Und es gibt eben auch diese Szene in Isar, die häufig erwähnt wird, wenn Isar mit dem Daumennagel die Zeit anhält. Und das sind natürlich Sachen, die kann man im Jugendroman viel, viel besser machen als in Roman, wo man es mit zynischen Erwachsenen zu tun hat.
Nils Mohls über Wolfgang Herrndorffs unvollendeten Roman Bilder deiner Liebe und über das Erwachsenwerden in der Literatur. Das erste Buch ist 141 Seiten dick und kostet 16,95 €. Und das zweite Buch, über das wir auch sprachen, nämlich Nils Mohls Jugendroman Mogel, ist gerade bei Rowohlt erschienen und kostet 9,99 €. Vielen Dank, Herr Mohls.
Ich danke.
Tschüss. Tschüss. Wir beamen uns jetzt zurück ins viktorianische England. Es ist die Silvesternacht 1899. als sich eine Runde belesener Männer um ein Kaminfeuer versammelt, um einem Experiment beizuwohnen, in dem ein Mann in einer selbstgebauten Maschine durch die vierte Dimension, also die Zeit, reisen will. Die Zeitmaschine heißt der Klassiker von H.G. Wells, den der Schauspieler Götz Otto für ein Hörbuch eingelesen hat, das gerade als digitaler Download veröffentlicht wurde.
Ja, stimmt. Jetzt habe ich den wieder rausgeschmissen.
Mann.
Ich dachte, möchte sie das Jingle, den, sagt man der oder den, das Jingle?
Das, die Jingle.
Die Jingle. Möchte sie das jetzt hören?
Genau. Wir wollen so. Das jetzt hören.
Hörprobe. Das Hörbuch der Woche.
Genau, total genau. Live hier alles, ne? Genau.
Du hast das nämlich dir vorgenommen, dieses ja. Hörbuch. Und wenn ich mich nicht irre, dann hat doch H.G. Wells mit diesem Buch im Grunde mal eben kurz das Genre Science-Fiction revolutioniert, oder?
Das kann man durchaus so sagen. Er galt ja neben Jules Verne als Pionier der Science-Fiction-Literatur. Doch während Jules Verne so großartige neue Maschinen, die teilweise auch wirklich kalt geworden sind, also während er diese neuen Maschinen entwickelt hat und positive Zukunftsvisionen entwarf, war H.G. Wells ja eher so pessimistisch und seine Fantasie dann doch eher dystopischer Natur. Das war einer der großen Unterschiede zwischen den beiden. Das weiß man ja zum Beispiel auch von seinem Krieg der Welten, den Orson Welles 1938 als grandioses Live-Ereignis im Radio inszeniert hat. Invasion der Marsianer auf der Erde. Damals wurden die Leute wirklich von der Straße, also die hat man in Angst und Schrecken versetzt, weil die das für bare Münze genommen haben. Und dieser eher pessimistische und zweifelnde Blick in die Zukunft, der war ihm wirklich, der wohnte ihm inne und das spiegelt sich eben auch in der Zeitmaschine wieder. Der ist 1895 erschienen, der Roman, als Fortsetzungsgeschichte in einem Magazin, das war ja damals so üblich, hatte zum Beispiel auch Arthur Conan Doyle mit seinem Sherlock Holmes gemacht oder auch Charles Dickens mit seinen Romanen, also alle erstmal in einem Magazin veröffentlicht und das geschah mit diesem Buch auch.
Und jetzt hast du gesagt, dieses hier ist extrem dystopisch, wenn wir uns jetzt nochmal zurückbeamen eben in dieses Zimmer mit diesen Herrschaften, die diese Zeitreise antreten, wohin verschlägt es die dann? Was erleben die denn da Dramatisches?
Also es ist nur einer, der Zeitreisen ist eine Person, er wird nur von diesen beiden, von diesen gelehrten Menschen da sozusagen begleitet, losgeschickt. Also zunächst passiert gar nichts, im Gegenteil. Nachdem er eine ziemlich atemberaubende und rucklige Reise gemacht hat durch die Jahrtausende, landet er im Jahr 802.701, also sage und schreibe 800.000 Jahre später als jetzt und das hört sich dann in etwa so an.
Ich fühlte mich nackt und hilflos in einer fremden Welt ausgesetzt. Ich fühlte mich wie ein Vogel in freier Luft, der weiß, dass über ihm der Falke schwebt, bereit, auf ihn herabzustoßen. Meine Angst grenzte an Wahnsinn. Ich holte tief Atem, biss die Zähne zusammen und stemmte mich nochmals mit Händen und Knien verzweifelt gegen die Maschine. Unter meiner Anstrengung gab sie endlich nach und kippte in eine aufrechte Stellung zurück. Dabei schlug sie heftig gegen mein Kinn. Eine Hand auf dem Sitz, die andere auf dem Hebel, stand ich atemlos keuchend da, bereit, wieder einzusteigen. Mit der Aussicht auf eine schnelle Rückzugsmöglichkeit kehrte mein Mut zurück. Neugieriger und weniger ängstlich blickte ich auf diese Welt der fernen Zukunft. In einem runden Fenster hoch oben an der Fassade des nächsten Hauses sah ich eine Gruppe von Gestalten, in reiche, fließende Gewänder gekleidet. Sie hatten mich gesehen und ihre Gesichter waren mir zugewendet. Dann hörte ich Stimmen näher kommen. Zwischen den Büschen um die weiße Sphinx tauchten die Köpfe und Schultern herbeieilender Menschen auf. Einer von ihnen erschien auf dem Pfad, der geradewegs auf den kleinen Rasenplatz zuführte, wo ich mit meiner Maschine stand. Es war ein schmächtiges Geschöpf, vielleicht 4 Fuß hoch, bekleidet mit einer purpurfarbenen Tunika, die um die Körpermitte mit einem Ledergürtel zusammengehalten war. An den Füßen trug es Sandalen oder verschnürte Halbstiefel, dies konnte ich nicht genau unterscheiden. Seine Beine waren nackt bis zum Knie, der Kopf unbedeckt. Erst als ich das sah, merkte ich, wie warm die Luft war, die mich umgab. Mir erschien das kleine Wesen als wunderschön und anmutig, aber unbeschreiblich zerbrechlich. Sein gerötetes Gesicht gemahnte mich an die Schönheit mancher Schwindsüchtiger, diese fiebrige Schönheit, von der man so oft reden hört. Bei seinem Anblick fasste ich plötzlich wieder Mut. Ich nahm die Hände von der Maschine.
Ein Auszug aus dem Hörbuch Die Zeitmaschine von H.G. Wells, gelesen von Götz Otto. Marion, ehrlich gesagt, das hört sich jetzt aber alles andere als bedrohlich oder dystopisch an, eher so wie so ein schöner Frühlingsmorgen irgendwo in so einem Trollenreich.
Ja, so ähnlich könnte man es vermuten. Was dem Zeitreisenden zuerst begegnet, ist tatsächlich auch so eine wundersame, wunderbare, freundliche Welt, bevölkert von freundlichen und augenscheinlich glücklichen menschlichen Wesen. Doch man erfährt schon bald, dass die Idylle trügerisch ist und dass diese Wesen dann doch so einiges, dass denen dann doch so einiges Menschliche fremd ist. Die Eloi, so heißen diese Menschenwesen der Zukunft, sind eigentlich ein ziemlich degenerierter und dümmlicher Haufen. Und der Zeitreisende stellt dann auch sofort seine Vermutung darüber an. Er denkt, der Menschheit sei es offenbar gelungen, zwar das Paradies auf Erden zu errichten, keine Kriege, keine Krankheiten mehr, Friede, Freude, Eierkuchen. Aber er mutmaßt eben auch, dass das macht, dass die Menschen ambitions- und leidenschaftslos, also sie haben einfach nichts mehr, wogegen sie sich auflehnen können, ist alles in Ordnung. Und das macht sie zu so einem tatsächlich degenerierten Haufen. Und da hat er tatsächlich auch nicht ganz Unrecht. Allerdings kommt bald auch eine andere dunkle Wahrheit dazu.
Also mit anderen Worten, das Böse ist auch noch da, auch in der Zukunft. Das ist nicht ausgerottet.
Nein, das ist nicht ausgerottet. Es lebt im Dunkeln in Gestalt der Morlocken oder der Morlocks, wie sie im Original heißen. Doch während der Zeitreisende anfangs glaubt, dass die von den Eloi, diesen lichten, aber eben auch gefühllosen Wesen beherrscht werden, stellt sich bald raus, dass die Dinge etwas anders liegen. Das darf man jetzt aber nicht weiter ausführen, weil sonst verrät man zu viel oder ich zu viel. Wells stellt in diesem Roman die Frage nach Moral, das kann man schon verraten, nach Menschlichkeit, und vor allem ist es eine sehr harsche Gesellschaftskritik der Zeit, in der er lebt. Und das alles tut er allerdings ohne Zeigefinger, ohne Moralin und ohne Holzhammer, sondern eher so als vertrackte, fantasievolle, hintergründige Geschichte.
Aber so wie du das schilderst, hat es schon so eine politische Ebene durchaus drin, ne?
Ja, absolut. Und es ist, ja, absolut. Also er kommt ja aus einer Zeit, in der wirklich auch die Gegensätze noch sehr viel harscher und stärker waren als heute.
Und wir haben so ein bisschen ja schon gehört, aber was würdest du denn sagen, wie der Götz Otto das macht? Macht er da einen guten Job?
Der macht einen absolut guten Job. Er ist ja der Bericht eines Zeitreisenden, und diesen nüchtern berichtenden Ton, den verlässt er auch niemals. Er wird mitunter ein bisschen erregter, wenn er sich an brenzlige Situationen erinnert, aber er gerät nie außer sich, denn es ist eben ein Bericht, und der wird lediglich illustriert durch den ganz minimalistischen Einsatz von ein paar Geräuschen. Also eben haben wir so ein bisschen Vogelgezwitscher gehört, und hier und da gibt es eine kleine musikalische Zäsur, aber auch die dienen der Geschichte nur und pflastern sie nicht zu. Also es ist wirklich ein gutes und fesselndes Hörerlebnis.
H.G. Wells, Die Zeitmaschine, die ungekürzte Lesung von Götz Otto, die kostet im Download bei Hörbuch Hamburg 9,95 €. Also einer der erfolgreichsten Science-Fiction-Romane der Literaturgeschichte als Hörbuch.
Roy Cady ist Anfang 40 und kennt das Leben. Und den Tod. Denn er ist Auftragskiller. Und er hat Krebs. Doch nicht nur das. Am Tag seiner Diagnose will sein Boss ihn umlegen lassen. Cady entkommt, im Schlepptau eine junge Prostituierte, die er vor den bösen Männern rettet, zu denen er eben selbst noch gehörte. So geht es zu in Galveston von Nick Pizzolatto. Er ist der Schöpfer der ebenso düsteren wie großartigen HBO-Serie True Detective. Galveston ist sein Romandebüt, das jetzt auch auf Deutsch erschienen ist. Marion Brasch hat das Buch gelesen.
Ja, und gerade auf der Fahrt hierher hat Marion mir schon doch gebeichtet, dass wenn andere Leute sich bei schönstem Wetter draußen verlustieren, sie zu Hause sitzt und einfach nochmal schnell die gesamte Staffel
Ich finde das ein bisschen unverschämt, wie du lügst. Das finde ich. Also vorgestern war noch nicht so gutes Wetter.
Okay, aber du hast alles nochmal weginhaliert.
Ich habe es wirklich, ich habe die Serie inhaliert, aber vorher auch schon. Ich habe sie jetzt nochmal zu Ende inhaliert. Das ist wirklich eine großartige Serie mit zwei ganz grandiosen Hauptdarstellern, die man wie im amerikanischen Fernsehen ja inzwischen so oft eigentlich von der großen Kinoleinwand kennt. Woody Harrelson und Matthew McConaughey spielen da in der ersten Staffel, die seit September auch im deutschen Bezahlfernsehen zu sehen ist, zwei sehr verschiedene Polizisten in Louisiana, die versuchen, einen Serienmörder zu finden. Das ist eine ziemlich düstere, kluge und vor allem auch vielschichtige Dramaserie, die neben Breaking Bad zu Recht als eine der besten Serien der letzten Jahre überhaupt gehandelt wird.
Und die auch in den Südstaaten spielt, genau wie dieser Roman, denn Galveston ist eine Stadt in Texas. Was passiert da genau?
Also erstmal noch nichts, denn die Geschichte beginnt in New Orleans. Dort lebt der Auftragskiller Roy Cady, von dem wir schon gehört haben. Ein 40-jähriger, hartgesottener und eigentlich immer schlecht gelaunter Typ, der noch viel schlecht gelaunter wird, als der Arzt bei ihm Lungenkrebs diagnostiziert. Mit diesem Satz beginnt auch der Roman. Der Arzt hat Bilder von meiner Lunge gemacht, die sind voller Schneeflocken. Mhm. So, das ist der erste Satz. Also geht er erstmal in eine Bar, um sich ordentlich die Kante zu geben, sich heftig zu bemitleiden und dabei auch gleich noch den Ärger über seine untreue Ex-Freundin runterzuspüren. Bekommt dann den Auftrag von seinem Boss, ein paar Gegenspieler auszuschalten, umzulegen. Es stellt sich aber schnell raus, dass das eine Falle ist, was zur Folge hat, dass gleich auf den ersten Seiten es zu einem heftigen Blutvergießen kommt. Cody aber kommt davon und auch noch dieses Mädchen rettet er, eine junge Prostituierte, Rocky, eine sehr junge Prostituierte, die ihn allerdings dann doch eher ein Klotz am Bein ist und die er schnell wieder loswerden will, was er dann aber doch nicht übers Herz bringt. Und so wird aus den beiden dann so eine Schicksalsgemeinschaft und aus dem Buch wird ein Road-Buch, also ein Road-Novel. Und diese Schicksalsgemeinschaft, also dieses Schicksal verbindet die beiden nicht nur, weil sie auf der Flucht sind, sondern auch, weil sie ziemlich schnell merken, dass sie die Gesellschaft des anderen brauchen und wollen, weil beide ziemlich einsame, verlorene Kreaturen sind, hart Kindheit, Heim und so weiter und so fort. Das erfährt man alles in dem Buch. Wir begleiten sie dann auf ihrer Flucht durch einen sehr trostlosen Süden, der vor allem von Tankstellen, Lagerhallen, billigen Stripschuppen und runtergekommenen Motels zu bestehen scheint, in denen sie dann auch nächtigen. Aha. Unterwegs machen sie dann noch Halt in einem kleinen Kaff, weil Rocky da was zu erledigen hat, wie sie sagt. Es fällt ein Schuss, sie kommt wieder mit einem kleinen Mädchen, von dem sie sagt, es sei ihre Halbschwester und der Schuss sei nur ein Warnschuss gewesen. Und sie enden dann schließlich am Meer, da verbringen sie ein paar ruhige Tage, allerdings auch zwischen zum Teil sehr zwielichtigen Gestalten.
Also ehrlich gesagt, das klingt jetzt für meine Ohren so auf das erste Hinhören wie so eine klassische Outlaw-Story, die extrem runterzieht und ja nicht besonders, sagen wir, lebensbejahend. Also macht das Spaß, das zu lesen?
Naja, es macht ungefähr so viel Spaß wie True Detective zu gucken. Also es gibt viel Gewalt, viel Verzweiflung, viel desperate Figuren. Es ist andererseits sehr, sehr spannend. Es ist atmosphärisch unglaublich dicht. Es hat eine intellektuelle Tiefe, auch eine philosophische Tiefe. Aber gute Laune bekommt man davon nicht unbedingt. Da hast du absolut recht. Und überhaupt hat die Hauptfigur Roy Cody sehr viel mit dem Polizisten Rust gemeinsam, der in True Detective den verschlossenen und nihilistischen Einzelgänger gibt und immer mal wieder solche Weisheiten parat hat.
Sie haben eingesehen, dass das ganze Leben, all die Liebe, all der Hass, all die Erinnerung, all der Schmerz, im Grunde alles nur eins war. Es war alles ein einziger Traum. Ein Traum, den man in einem verschlossenen Raum gelebt hat. Der Traum, dass man so etwas wie ein Mensch war.
Ja, also im Grunde erzählt Pizzolatto diesen Charakter nochmal und eben seitenverkehrt. Da ist es ein Polizist, also in der Serie, und hier ist es ein Killer. Und es gibt noch eine Gemeinsamkeit, sowohl die Serie als auch der Roman werden in zwei Zeitebenen erzählt. Auch in Galveston ist die eigentliche Handlung eine Rückblende, wie auch in der Serie, in der ich erzähle, also Roy Cady, sich erinnert. Und durch diese zwei Zeitebenen gibt es auch zwei Schlüsse, einen filmreifen Showdown und dann nochmal ein dramatisches Ende.
Okay, und wenn du jetzt mal so ganz banal sagen müsstest, was das für eine Gattung ist, also ist das jetzt ein Krimi oder eben Road Novel oder Südstaaten-Epos oder alles drei, wie würdest du das ungefähr einschachteln?
Ja, also es hat von allem was. Es gibt ja diverse Schubladen für diese Art von Literatur, Pulp, Noir, White Trash, wie auch immer. Das ist wie in der Musik, wo man Einordnungen ja braucht irgendwie oder man kann sie auch einfach ignorieren. Am Ende ist es in diesem Fall einfach eine Geschichte, in der, und das ist ja auch die große Stärke der Serie, unglaublich atmosphärisch ein erodierendes Amerika erzählt wird. Also ein Amerika jenseits des amerikanischen Traums, der wird da ad absurdum geführt. Aber wen dann doch noch ein bisschen Hintergrund interessiert, am Ende des Buches gibt es dazu noch einen Text des Herausgebers Gunter Blank, zur Geschichte des Noir, also dieses Genres. Das ist ganz aufschlussreich und alles in allem muss man sagen, dass Pizzolatto vermutlich ein besserer Drehbuchschreiber ist als ein Romanautor. Hin und wieder gibt es dann doch mal so die Klischee- und Kitschfalle, in die er tappt, aber das verzeiht man gern und ich glaube, der Film wird auch irgendwann kommen und der wird dann großartig werden.
Galveston von Nick Pizzolatto. Ja. Übersetzt wurde der Roman von Simone Salita und Gunter Blank. Das Buch ist im Metrolit Verlag erschienen, hat 253 Seiten und kostet 20 Euro. Und passend dazu gibt es jetzt auch noch den Titeltrack aus der Serie True Detective, Handsome Family mit Far From Any Road. Ja, und beim letzten Mal hatten wir hier einen großartigen Gast. Lars Ruppel hieß der Mann und hat uns ungefähr klargemacht, wie man mit Gedichten alte Leute nochmal so richtig vom Sofa holen kann. Der hat also wirklich so ein Projekt, das schließt Demenzkranke auf. Also der sortiert mit diesen alten Leuten wieder deren Erinnerungen, was Gedichte und vor allen Dingen Balladen angeht. Und das ist extrem rührend, was da passiert, weil diese alten, oft wirklich wortlosen Menschen auf einmal wieder anfangen zu sprechen und mitzusprechen, wenn es um diese tollen alten großen Gedichte geht. Und da haben wir uns auch noch mal so ein bisschen hinterher überlegt, was für Gedichte können wir eigentlich? Mussten wir Gedichte noch lernen und müssen eigentlich Schüler heutzutage in der Schule noch Gedichte lernen? Und du hast da diesen wunderschönen, dieses YouTube-Tutorial rausgefisselt.
Hallo, heute lernen wir ein Gedicht aus der Feder von Johann Wolfgang von Goethe, den Erlkönig. Das Video besteht aus drei Teilen. Erst hörst du den Text, dann sprichst du ihn mit und zum Schluss sprechen wir das Ganze zusammen. Alles klar soweit? Gut, in 3 Sekunden geht's los.
Süß, oder?
Alles klar soweit?
Ja. Gut.
Ja. Aber dieses Tutorial,
das hat es früher alles nicht gegeben.
Nee,
aber offenbar gibt es diese Balladen noch, die man nach wie vor auswendig lernen muss.
Genau, und ich weiß gar nicht, wie war das bei euch? Also erinnerst du dich gerne an diese Sachen, die du da auswendig lernen musst? Oder kannst du die überhaupt noch?
Nee, also ich kann immer mitsprechen, wenn jemand, also wenn das irgendwie aufkommt, weiß ich es dann plötzlich wieder. Aber ich könnte jetzt nicht, ich meine, gut, Herr König, da kennt man natürlich wenigstens die erste Strophe oder so. Aber sonst, ich habe eigentlich ganz gern auswendig gelernt, aber auch nur die Balladen, die mir auch gefallen haben und vor allem, die ich verstanden habe. So.
Und habt ihr, also ganz bescheiden gefragt, hast du auch dann Fontane und diesen Schiller und diesen ganzen Krempel machen müssen?
Ja, furchtbar. Also ich glaube, das mussten wir alle machen, ne? Das gehört so zum Balladenschatz oder so heißt das, ne?
Gab's Balladenkanon. Noch so einen klassischen Ostballadenkanon eigentlich?
Ja, also es gibt, also der Anlass, warum wir darüber reden, Gesa, ist ja das Erscheinen dieser wunderbaren Inselbücher, ne? Und da fehlt es doch entsetzlich an dieser realsozialistischen Balladenkultur. Das meine ich jetzt natürlich ironisch. Wobei es auch bestimmte Balladen gab. Also ich kann mich zum Beispiel an die Teppichweber von Kujan Bulak von Bertolt Brecht, das war, ja, das
kannst
war
du die noch?
Ich kann die nicht mehr. Also ich kann irgendwie, es gibt den letzten Satz, aber ich kann so eine kleine, soll ich mal eine kleine Stelle?
Ja.
Also die Geschichte ist, dass in einem Sumpf, in einem Dorf in Russland die Mückenpest herrscht und die Leute können dort nicht leben. Also die werden alle, und dann gibt es, soll aber ein Lenin-Denkmal dahingestellt werden. Mhm. Und dann gibt es eine Diskussion, soll nun das Denkmal dahingestellt werden oder wollen wir nicht für das Geld, für das Denkmal nicht lieber Petroleum kaufen, um den Sumpf trocken zu legen? Und dann heißt es, als nun aber das Geld gesammelt war für die Büste, stehen sie alle geschüttelt vom Fieber und zahlen ihre mühsam erworbenen Kopeken mit fliegenden Händen. Und der Rotarmist Stjepa Gamalew, der sorgsam zählende und genau schauende, sieht die Bereitschaft, Lenin zu ehren und freut sich. Aber er sieht auch die unsicheren Hände und er macht plötzlich den Vorschlag, mit dem Geld für die Büste Petroleum zu kaufen und es auf den Sumpf zu gießen, hinter dem alten Kamelfriedhof, von dem her die Stechmücken kommen, welche das Fieber erzeugen. So also das Fieber zu bekämpfen in Kujan Bulak und zwar zu Ehren des gestorbenen, aber nicht zu vergessenen Genossen Lenin.
Herrlich.
Nicht wahr?
Ja, diese Art Gedichte finden sich nicht in dieser wirklich superschönen zweibändigen Ausgabe, die jetzt bei Insel erschienen ist. Die machen seit 1912 diese wahnsinnig schön gestalteten Bändchen zu sehr moderaten Preisen und die haben über all die Jahre wirklich durchgehalten. Ich weiß gar nicht, das hier ist jetzt Band, wow, wo steht's denn? Also über 1000 auf jeden Fall. Und die gab's sowohl in der Bundesrepublik als auch in der DDR.
Genau, also die ist seit 1912, ne? Also den Verlag gibt's, glaube ich, länger. Also diese Bibliothek gibt's seit 1912 und nach dem Zweiten Weltkrieg gab's eben die Urdependance in Leipzig und dann gab's noch eine in Wiesbaden. Und in der DDR gab's die tatsächlich zu einem unglaublich sensationellen Preis also Festpreis 1,25 Mark haben die Dinger gekostet. Das kann man sich heute gar nicht mal vorstellen, oder?
Genau, und in dieser Serie, jetzt wieder vereinigt, gibt's also 2 Bände mit den schönsten deutschen Balladen und die hat gestaltet, das ist eigentlich der Clou daran, ein Grafikdesigner Burkhard Neye, knalldramatisch, fast kitschig, so ein bisschen Graphic-Novel-artig, mit ganz satten, kräftigen Farben, die verbreiten so eine düstere, schwarze Atmosphäre. Es gibt da zum Beispiel den Erlkönig, den Herrn von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland, die Lorelei, den Zauberlehrling, aber eben auch Balladen aus dem 20. Jahrhundert. Und ich weiß nicht, wie es ging, aber man hatte total Spaß. Es ist gar nicht so, dass einen das langweilt und man denkt, oh, die ollen Kamellen, sondern man merkt echt, die Dinger sind nicht tot zu kriegen. Also wirklich maximal viel Dramatik, maximal viel Spannung in ganz wenigen Zeilen. Und dann auch noch in möglichst Reimen. Also das möchte man im Grunde sofort laut losrezitieren.
Gesa, ja, also ich meine, bitte.
Also ich meine, titelgebend, ne? John Maynard.
John Maynard ist dein Lieblingsding, oder?
Jetzt musst du fragen.
Wer ist John Maynard?
John Maynard war unser Steuermann. Aushielt er, bis er das Ufer gewann. Er hat uns gerettet. Er trägt die Krone. Er starb für uns. Unsere Liebe, sein Lohn. John Maynard. Und dann geht's weiter. Also ich weiß nicht, aber ich finde es zu schön. Und meine Tochter musste das nämlich jetzt gerade tatsächlich auch nochmal in der Schule lernen. Und ich merkte, dass ich mich fühlte wie so eine Oma, weil ich echt auf einmal diese Idee mochte, dass wirklich meine Schwester und ich das schon gerne gelernt haben, meine Tochter das jetzt auf einmal total großartig für sich entdeckt hat. Die Schwalbe fliegt über den Eriesee, Gischt schäumt um den Bug wie Flocken von Schnee. Von Detroit fliegt sie nach Buffalo, die Herzen aber sind frei und froh. Und die Passagiere mit Kindern und Frauen im Dämmerlicht schon das Ufer schauen und plaudernd an John Maynard herantritt alles. Wie weit noch, Steuermann? Der schaut nach vorn und schaut in die Rund. Noch 30 Minuten, halbe Stund. Alle Herzen sind froh, alle Herzen sind frei. Da klingt's aus dem Schiffsraum her wie Schrei. Feuer war es, was da klang. Ein Qualm aus Kajüt und Luke drang. Ein Qualm, dann Flammen, Lichterloh. Und noch 20 Minuten bis Buffalo. Ich meine, das ist doch einfach...
Noch 20 Minuten. Heißt das Buch nicht auch? Das heißt auch so, ne?
Genau, das ist der erste Band. Und noch 15 Minuten bis Buffalo. Die schönsten Balladen aus der Inselbücherei. Jetzt ganz niegelnagelneu gibt's den zweiten Band. Genauso eine Fundgrube unter dem Titel Tant, Tant ist das Gebilde von Menschenhand. Herausgegeben von Matthias Reiner. Die Illustrationen, wie gesagt, von Burkhard Neye. Ganz, ganz großartig zum Wiederentdecken. Jeder Band kostet 16 Euro.
Die Literaturagenten. Autoren sind auch nur Leser.
Heute Ingo Schulze. Jahrgang 62, geboren und aufgewachsen in Dresden, wo er 1981 Abitur machte. Studierte klassische Philologie und Germanistik, war Schauspieldramaturg und brachte Zeitungen heraus. 1993 zog er für kurze Zeit nach St. Petersburg, um sich im selben Jahr in Berlin niederzulassen. Seitdem schreibt er Erzählungen, Romane und Essays, für die er mit unzähligen Preisen bedacht wurde. Was, wie und unter welchen Umständen er liest, erzählt uns Inge Schulze jetzt live bei den Literaturagenten.
Guten Abend, Herr Schulze.
Guten Abend.
In einer Poetikvorlesung, die man auch auf Ihrer Website nachlesen kann, da haben Sie gestanden, Sie hätten erst mit 13 Jahren angefangen zu lesen. Wieso denn das?
Ja, ich fand Lesen langweilig. Lange Zeit dachte ich, das lernt man so von alleine. Und irgendwann merkte ich, das ist ja wirklich Arbeit, dieses Buchstaben und Silben zusammenziehen. Und da mir lange Zeit vorgelesen wurde, fand ich das nicht nötig zu lesen. Und als ich dann so 12, 13 war, und das betraf sogar das Mosaik, sagte meine Mutter, jetzt lese ich dir nicht mehr vor. Entweder liest du nicht oder du liest selbst. Und dann habe ich erstmal nicht gelesen. Und an einem Nachmittag, an dem ich mich schrecklich gelangweilt habe, habe ich dann notgedrungen, dass man mit diesen Büchern versucht. Ja. Und relativ schnell war dann diese Erkenntnis da, das ist ja wunderbar, du brauchst dich nicht mehr zu langweilen. Das war das Entscheidende.
Und können Sie sich noch erinnern, welche Bücher das dann waren, die allerersten?
Das war, da weiß ich jetzt nicht mehr den Autor, das eine war der Fliegende Holländer, das fand ich sehr aufregend und dann bin ich ganz schnell, und das war ein großer Glücksfall, weil ich das gerade meinen Kindern jetzt wieder vorgelesen habe, Tim Thaler oder Das verkaufte Lachen. Und das ist so ein großartiges Buch, das habe ich eben jetzt wieder gelesen und kann ich nur allen empfehlen, das kann man auch als Erwachsener, auch alleine als Erwachsener lesen, aber noch schöner den Kindern vorzulesen.
Ja, also ich kenne dieses Buch auch noch, das war so ein Pappband, weiß, genau. So eine Riesenschwarte. Ich glaube, 600, 700 Seiten.
Nein, um Gottes Willen. Nee? Das sind nur, ich weiß nicht, 250 Seiten, aber ich habe so im Paperback und da fallen jetzt langsam die Seiten raus. Aber das ist eines der ganz großen Bücher, die gebe ich nicht her.
Ich sehe gerade, das ist also James Christ tatsächlich und das ist 1962 schon erschienen. Ich als Westschnase kenne das natürlich wieder nur mit Tommy Orner verfilmt. Das war ja so der erste große Kinderstar im Westen und das ist eigentlich meine Erinnerung, die ich damit verbinde. Und wie ging es dann weiter? Also dann haben Sie irgendwann für sich entschieden, jetzt schreibe ich mal selbst?
Na, ich weiß nicht. nicht mehr genau, wie das war. Das ist natürlich jetzt sehr spekulativ. Mir ist dann irgendwann Martin Eden von Jade London in die Hand gekommen. Mhm. Da geht es ja so um den Aufstieg eines starbenden Schriftstellers. Und das war so das eine der Lektüre. Und dann hatte ich schon vom Kindergarten an Angst vor der Armee und dachte, wenn man vielleicht ein berühmter Schriftsteller wird, dann muss man nicht zur Armee gehen. Und da ich merkte, mit dem Fußball klappt das nicht mehr so richtig und Wissenschaft eben auch nicht und erzählen fiel mir immer relativ leicht, dachte ich, vielleicht wirst du auch mal ein Schriftsteller. Und niemand war ja so wichtig wie ein Schriftsteller im Osten.
Nee, das stimmt. Und können Sie sich noch an den ersten Text erinnern, den Sie geschrieben haben? Haben Sie den womöglich auch noch?
Ich fürchte, meine Mutter hat den noch sozusagen verschenkt habe und mitunter droht sie, den hervorzuholen. Ich glaube, es war ein Gedicht an die Sonne beim Abenduntergang, so mit 14 oder, also Gedicht will ich dazu jetzt nicht sagen, aber doch irgendwie ein Gesang an die Sonne.
Seitdem ist ja sehr viel Zeit vergangen und Sie haben sehr erfolgreiche Nichtgesänge an die Sonne geschrieben und großartige Romane und Erzählungen. Haben Sie denn das eine oder einzige absolute Lieblingsbuch, das Sie nicht mehr hergeben wollen, außer Tim Thaler?
Naja, Lieblings- und Liebesbuch, das ist ja jetzt das Stichwort. Also ich lese gerade wieder Rot und Schwarz von Stendhal. Das habe ich relativ spät entdeckt, erst vor 4, 5 Jahren vielleicht, und lese das jetzt wieder und bin völlig gebannt, wie so eine, einerseits so eine Liebesgeschichte, wo man denkt, ja, das ist aktueller geht es nicht, und andererseits so eine genaue Beschreibung dieser nach-napoleonischen Zeit, das ist grandios, und ich gucke immer auf diese Seiten und denke, wie hat er das gemacht?
Haben Sie eine Antwort darauf gefunden? Nein.
Man liest es und es ist so selbstverständlich und kann gar nicht anders sein. Und man ist eigentlich auch, man fällt einem auch schwer, das distanziert zu sehen, weil man so hineingezogen wird und mitlebt. Und es ist einfach eine so, geht so nah an die Person ran. Und ja, es ist, glaube ich, eine große Aufrichtigkeit. Der Stendhal muss sehr viel über Menschen gewusst haben und hat da keine Scheu, das auch so mit diesen ganzen Brüchen und diesen Zwiespältigkeiten, also dass es tatsächlich Liebe gibt, aber dann ist immer alles Mögliche noch im Spiel, bis zu simpelsten blöden Ehrgeiz, Eitelkeit, und das zeigt ja so differenziert, dass einem der Mund offen stehen bleibt.
Nochmal ganz allgemein zu Ihren Lesevorlieben gefragt, wie funktioniert das? Also muss Sie ein Buch von Anfang an packen oder geben Sie sich beziehungsweise dem Autor, dem Buch auch ein bisschen mehr Zeit, um sie zu begeistern?
Ach, in aller Regel schon. Also meistens liest man ja Bücher, die einem empfohlen worden sind oder von denen man weiß, das muss irgendwann mal gut werden, sonst würde nicht so viel drüber gesprochen. Aber natürlich gibt es auch da Enttäuschung. Ich glaube, das Schwierigste ist wirklich, wie man der Anfang des Tiers, das ist, glaube ich, immer hinzukriegen, selbst wenn der ein bisschen langweilig ist, aber die Frage ist, wie bei allen Dingen, wie bekommt man sowas zu Ende, wie schraubt sich das da zum Ende zu, und da kommt dann oftmals Enttäuschung, aber eben dann auch das große Erlebnis, wenn das gelingt, wie bei Tim Thaler zum Beispiel.
Das stimmt. Nun liegt der Tim Thaler ein paar Tage zurück, seit Sie das in Ihr Herz geschlossen haben. Welches Buch, das Sie zuletzt gelesen haben, würden Sie denn, also hat Sie so begeistert, dass Sie sagen, also diese Empfehlung muss ich unbedingt den Radio 1 Hörern weitergeben?
Das habe ich jetzt schon vor ein paar Monaten gelesen, aber Nur Mut von Silvia Bovenschen, das finde ich einen wunderbaren Roman. Der ist jetzt schon ein Jahr alt, aber das ist ein schmales Buch und man liest es und denkt, ach, was für eine sarkastische Sicht da auf 4, 5 alte Damen, und dann kriegt das aber eine Wendung, die einem in der besten Art und Weise den Boden unter den Füßen wegzieht und es ganz trostvoll endet. Also das, was an Trost in dieser Welt möglich ist.
Letzte Frage, woran arbeiten Sie gerade? Können Sie uns das verraten? Schreiben Sie möglicherweise auch gerade wieder an was Neuem?
Ja, ich versuche ja ständig was zu schreiben. Die Frage ist halt immer, ob das dann so gelingt. Also ich lese gerade viel Grimmelshausen und wenn ich jetzt sage Schelmroman, dann ist das sehr ungenügend. Also ich taste da auch immer noch herum, aber ich merke, es braucht, glaube ich, doch so ein sehr distanzierten Blick auf die Gegenwart, damit man so das an das Grundsätzliche herankommt, also das Selbstverständliche, was man im Alltag halt gar nicht mehr wahrnimmt, weil es selbstverständlich ist. Und da beginnen ja eigentlich die ganzen Fragwürdigkeiten. Das, was uns so selbstverständlich ist, dürfte es, glaube ich, gar nicht sein.
Das ist eine frohe Botschaft. Wir wünschen, dass dieser Schelmenroman, wenn es denn einer wird, möglichst schnell zu uns gelangt und wir darüber sprechen und uns daran freuen können. Ingo Schulze war unser Autor, der lesende Autor. Dankeschön, Herr Schulze, und alles Gute.
Danke Ihnen.
Tschüss. Tschüss, schönen Abend.
Tschüss.
Ausgesetzt. Bücher, die gefunden werden wollen.
Ja, jede Woche verteilen wir ja ganz, ganz unauffällig 20 Bücher in Berlin und Brandenburg, versehen mit der Bitte, hier in der Sendung um 19 Uhr anzurufen. Und der Erste, der das heute gemacht hat, das war Henning.
Tag, Henning.
Hallo.
Wo sind Sie denn gerade?
Ich in meinem Wohnzimmer.
Ach so, okay, gut.
So, jetzt müssen wir ja, wie gesagt, immer hier erstmal dem Menschen auf Herz und Nieren die Parole entlocken. Wie heißt sie heute?
Die Parole war drin? Bitte hier entwerten.
Richtig. Stimmt. Sie sind's.
Sie sind's. Und wo haben Sie es gefunden?
Im Café Schönbrunn, also im Volkspark Friedrichshain, auf einem der Tische.
Ich weiß, wer das ausgesetzt hat.
Ja, und zwar genau ich das. Ich habe da nämlich heute Morgen dieses Buch hingelegt und genau gelauert mit meiner Verwandtschaft. Wir haben noch überlegt, ob wir so Filme machen. Und zwar war das richtig gehend dramatisch, weil also zum Beispiel erst so eine Schar Kinder vorbeikamen, dieses Buch mitnahmen. Wir wären schon fast hinterhergerannt, hätten diesen Kindern dieses Buch wieder weggenommen, um zu sagen, nur
du hättest das gemacht.
So. Und hat es jetzt doch noch der Richtige erwischt. Das freut mich ja sehr. Schön.
Auf frischer Tat hast du ihn aber nicht erwähnt.
Nee, ich glaube nicht.
Den Henning. Aha, okay.
Okay, Störung.
Wann wurde es denn ausgesetzt?
Heute Morgen zum Frühstück.
Ach so. Nee,
lag das da später?
Um 11.20 Uhr habe ich es erst gefunden.
Ist das durch mehrere Hände gegangen.
Frühstück ist ja auch relativ.
Das stimmt.
Ja.
Aber reden wir jetzt mal über das Buch. Störung im Betriebsablauf heißt das. Und das ist, finde ich, ein sehr schönes Buch. Gedacht für genau diese nervigen Pausen, die sich ja immer mal wieder gern im öffentlichen Nahverkehr ergeben. Kennt man als Blitzeinschlag im Stellwerk Wannsee hier zum Beispiel. Jetzt ganz aktuell richtiger amtlicher Streik. Haben Sie mal so ein bisschen drin rumgelesen in diesem Buch?
Nee, noch nicht.
Was?
Ich bin ja heute nicht Bahn gefahren. Ah, heute war ja.
Ach so, man nimmt das tatsächlich wörtlich. Man nimmt dieses Buch tatsächlich nur mit, wenn man öffentliche Verkehrsmittel betritt. Aha.
Natürlich.
Okay. Aber die Idee ist ja wirklich die. Also Klaus Wagenbach, selber passionierter U-Bahn-Fahrer, hat hier eben 77 Geschichten mit ganz viel Liebe rausgesucht. Und die Idee ist wirklich, dass man, wenn man irgendwo wartet oder irgendwo von A nach B fährt, mal so ganz, ganz kurz sich von so einer dieser skurrilen Geschichten so ein bisschen mitnehmen lässt. Und was ich auch sehr hübsch finde, dass er die Leute nicht an die Hand nimmt. Also er sagt zum Beispiel nicht, wer der Autor ist. Man muss das immer alles ganz akribisch hinten nachschlagen. Er möchte, dass man vorurteilsfrei an diese Geschichten rangeht. Und das fand ich schon eine sehr süße Idee. Und das Compendium ist fein. Also das sind richtig, richtig schöne Geschichten. Aber fahren Sie denn überhaupt U-Bahn? Also haben Sie Verwendung für dieses Bändchen?
Ja, ich pendel doch recht viel. Also ich muss jeden Tag nach Eberswalde, vom schönen Prenzlauer Berg aus, und dann hat man da doch schon einige Wartezeit immer.
Und lesen Sie eigentlich dann auch im Zug, oder?
Ja, also deswegen freue ich mich auch schon über den Gewinn, sage ich mal, weil das sind ja doch eher kurze Geschichten und die Strecke nach Eberswalde sind eine halbe Stunde.
Ja,
und
da haben wir massig Stoff für Sie.
Absolut. Sollen wir Ihnen mal sagen, was da alles drin ist in dem schönen Buchpaket?
Das wäre super.
Und zwar Wolfgang Herrndorf, Bilder deiner großen Liebe, über das Buch haben wir vorhin schon gesprochen. Dann auch über Galveston haben wir gesprochen, Nick Pizzolatto, True Detective Autor. Gucken Sie Serien?
Habe ich gehört. Habe ich mich schon ein bisschen drauf gefreut und spekuliert, dass das vielleicht...
Ja, ist dabei und lohnt sich.
Dann Christopher Isherwood, A Single Man. Christopher Isherwood, ich weiß nicht, haben Sie von dem mal was gelesen? Der Mann, der für Cabaret verantwortlich ist und wegen dem eigentlich wirklich ganz viele Engländer und Amerikaner nach Berlin kommen, weil der wirklich so in den 20er Jahren Berlin für die angelsächsische Welt beschrieben hat. Und gerade in der letzten Woche kamen nämlich seine Neuübersetzungen raus. Ganz tolle neue Bücher bei Hoffmann und Campe erschienen und sein 80-jähriger ehemaliger Lebensgefährte war sogar in Berlin. Großartige Bücher und jetzt, wie gesagt, neu übersetzt. Dann Lutz Seiler, Crusoe, mein Lieblingsbuch der Saison. Ja. Und noch ein Buchpreisanwärter, Thomas Hettje, Pfaueninsel. Also ich glaube, das ist so ziemlich das eins der besten Pakete, die wir jemals rausgerückt haben.
Und das geschnürt wurde von Dussmann, das Kulturkaufhaus in der Friedrichstraße. Die haben uns das zur Verfügung gestellt. Und wenn Sie, also Sie haben ja, Henning, Sie haben ja die Bücher gefunden, aber wenn Sie kein Buch gefunden haben sollte, das Bändchen Störung im Betriebsablauf ist im Wagenbach Verlag erschienen, hat 144 Seiten, kostet 9,90 Euro. So, Henning. Und jetzt? So.
Und jetzt?
Tatort gucken gleich.
Ja, Kind ins Bett, Tatort gucken.
Guter Plan.
Gut, dann schönen Abend.
Schönen Abend, tschüss.
Danke, tschüss. Ja, tschüss.
Ciao. Seit der Frankfurter Buchmesse, genauer gesagt seit dem 10. Oktober, ist die E-Books-Plattform SoBooks online. SoBooks steht für Social Books, denn auf der Leseplattform, über die man Bücher auch kaufen kann, sollen Leser die Möglichkeit bekommen, direkt miteinander zu diskutieren. Also so eine Art virtueller Lesekreis. SoBooks hat sich eine ganze Menge vorgenommen. Die Plattform will das Lesen revolutionieren und sagt nebenbei auch nochmal so eben Amazon den Kampf an. Und hinter der Idee von SoBooks steckt maßgeblich der Journalist, Blogger und Netzstratege Sascha Lobo. Und dem sagen wir jetzt guten Abend. Hallo.
Hallo Sascha.
Hallo.
Du wirst ja immer wieder gern als so eine Art Klassensprecher der Generation 2.0 bezeichnet. Wie hältst du es eigentlich mit dem Lesen? Also wann liest du analog und wann digital?
Mein eigenes Leseverhalten ist tatsächlich noch hybrid, sagt man da am besten, nämlich manchmal Papier und häufig digital. Das hängt total von der Situation ab und ungefähr so muss man auch, glaube ich, die Zukunft des Lesens verstehen. Da gibt es nicht die eine Zukunft, in die alle gleichzeitig rennen und die dann irgendwann da ist, sondern es gibt immer mehr und immer mehr verschiedene Arten und Weisen, wie man Bücher lesen kann. Deswegen würde ich vielleicht auch die Anmoderation noch mal ein bisschen feinjustieren. Also sowohl dieser Stempel Buchwelt oder das Lesen revolutionieren, wie auch die Amazon-Konkurrenz, die muss man so ein bisschen anders betrachten. Das Erste haben andere über uns gesagt und das Zweite ist fürchtig automatisch so. Wann immer man Bücher verkauft, ist man ärgerlicherweise auch Konkurrent von Amazon. Mhm.
Aber Sascha, du hast ja, ich glaube, das sind tatsächlich auch deine Worte gewesen, den Markt nach Amazon zu bauen.
Das ist richtig.
Was heißt denn das?
Wenn wir uns in anderen Kulturproduktbereichen einfach anschauen, wie sich der Markt da entwickelt, nehmen wir einfach mal Musik. Denn gab es, was den Musik-Download angeht, über ganz viele Jahre eine ganz zentrale bestimmende Plattform und das war iTunes. Da dachte man, das ist das Maß aller Dinge, was den Musikverkauf im Internet angeht. Und auf einmal kam Spotify auf die Idee, wir machen nicht das Gleiche wie iTunes, sondern wir verabschieden uns vom Download und wir machen Musikstreaming. Und genauso denken wir jetzt auch bei SoBooks, wir machen eine Art Buchstreaming. Bei uns gibt es das Buch nicht als Download, sondern gewissermaßen gestreamt.
Das heißt, SoBooks macht ja auch alles im Browser. Heißt das eigentlich dann, dass man immer online sein muss?
Das heißt zum Teil, dass man online sein muss. Wir bieten aber ab nächstem Monat auch Apps an für Android und für iOS, also für Apple und für Google-Handys. Und mit denen kann man dann auch komplett offline, zum Beispiel im Urlaub, lesen. Mhm. Das wichtigste Leseerlebnis, was wir anbieten, ist allerdings direkt im Browser, also auch mobil auf dem Handy im Browser. Und dafür muss man dann online sein. Ungefähr so, wie man bei Spotify, wenn man ein Lied hören möchte, in vielen Fällen auch online sein muss.
Mhm. Du hast, also wenn du sagst Spotify, also diese Streaming-Dienste gibt es ja nur auch für Filme und so weiter und für Serien, also wenn man Netflix und Spotify, dann gibt es eben also auch das gestreamte Buch, wenn man das so gewissermaßen will. Aber das hat ja auch die Kehrseite, beziehungsweise ist es eine Kehrseite von den Verlagen, dann auch wirklich durchschaut zu werden. Also das hat man ja bei Amazon auch, dass dann sofort irgendwie Bücher aufpoppen, die von denen man der Riese glaubt, der ist ein Zwerg, wolle die unbedingt lesen. Für Verlage werden wir dadurch auch eigentlich auch zum transparenten Leser, ne? Weil die unser Streaming-Verhalten ja auch sehen können.
Ja und nein. Also zum einen muss man sagen, dass natürlich alles, was online passiert, auch so Nachrichtenplattformen, da kann man immer sehen, was Leute aufrufen, erst recht, wenn man sich einloggt. Und natürlich ist es bei uns auch so, dass wir bestimmte Daten von den Nutzern einfach speichern müssen. Zum Beispiel das Datum, Marion hat ein Buch gekauft. Mhm. Wenn wir das nicht speichern würden, dann könntest du das nicht lesen beim nächsten Mal und dann hätten wir einen echt großen Ärger. Es ist aber so, dass wir anstreben, ein Stichwort namens Datensouveränität. das ist etwas, woran ich auch persönlich glaube und wofür ich auch viel schon geschrieben habe, nämlich, dass so weitgehend wie irgend möglich die Nutzer selbst bestimmen sollen, was mit ihren Daten wie, wo, wann passiert. Und unser Ansatz ist zum Beispiel im Moment schon, ich meine, wir sind jetzt eine Woche alt, wir sind also noch sehr jung, aber im Moment schon haben wir einen Knopf, der heißt Mach mich unsichtbar. Mhm. Und wenn man den drückt, dann nehmen wir von den Leuten tatsächlich keine Daten mit in die Auswertung. Das muss ich gleich nochmal relativieren. Ich habe schon gesagt, manche Daten muss man erheben, auch gesetzlich teilweise erheben, aber so wenig wie irgend möglich versuchen wir dann zu erheben. Und das versuchen wir jetzt auch noch transparenter weiterzuentwickeln. Das wird in den nächsten Wochen und Monaten passieren, dass wir mit unseren Nutzern diskutieren, bei welchen Daten ist es okay, dass wir sie weitergeben, und zwar nicht an irgendjemanden, sondern an ganz klar festgelegte Leute, wie zum Beispiel Autoren oder Verlage. Mit der Werbeindustrie machen wir nichts. Bei wem ist es okay, an den wir die weitergeben, und bei wem ist es eben nicht okay.
Hm. Du, jetzt, ich war gestern mal auf der Seite drauf, habe aber erstmal nur wirklich eine Handvoll Bücher gefunden und ganz ehrlich gesagt auch noch nicht so ganz kapiert, wo der Mehrwert für mich jetzt läge. Also diese Geschichte des Social Readings, also dass wirklich die Leute, die lesen, gemeinsam Texte kommentieren können, miteinander ins Gespräch kommen. Für welche Art Texte oder anhand welches Buches würdest du dir das schön vorstellen können oder wertvoll? Oder hast du mal so ein Beispiel? Ich kann es mir, doof gesagt, noch gar nicht so richtig vorstellen, für welche Lebenslage das passend wäre.
Also erstmal auf der Plattform selbst sind jetzt im Moment noch sehr wenig Bücher. Das liegt daran, dass wir gerade gestartet sind und diesen Buchbestand langsam aufbauen. In nicht besonders langer Zeit, in ein paar Wochen würde ich mal sagen, werden wir zum Beispiel noch eine große rechtefreie Bibliothek dazu nehmen, wo man völlig kostenlos rechtefreie Titel lesen kann. Das ist insofern ein Vorteil, als dass viele von diesen Titeln noch gar nicht so frei verfügbar im Netz stehen. Und dadurch, dass man bei uns in jedem Buch jeden einzelnen Satz verlinken kann, haben wir da, glaube ich, schon einen ziemlich großen Mehrwert. Was das Diskutieren angeht, hängt das damit zusammen, glaube ich, dass man bei bestimmten Büchern sehr gerne diskutiert und auch sehr gerne mit seinen Freunden diskutiert. Aber das ist von Situation zu Situation unterschiedlich. Ich würde mal zum Beispiel sagen, als Feuchtgebiete rauskam vor einigen Jahren, da gab es so ein paar Passagen, über die hätte man mit seinen Freunden auf jeden Fall diskutieren mögen. Mhm. Und ich glaube, dass die sozialen Medien insgesamt in diese Richtung gehen. Ja, wer hätte zum Beispiel vor 10 Jahren gedacht, dass man über irgendwelche Urlaubsfotos von einer Klassenkameradin oder einer ehemaligen Klassenkameradin Dutzende, wenn nicht Hunderte von Kommentaren verlieren kann. Ich glaube, dass Bücher eigentlich etwas sind, was man sehr gut diskutieren kann, aber was noch nicht so intensiv passiert, weil man es bis jetzt nicht im Buch tun kann. Also genau dort, wo die Zitate stehen, über die man spricht. Und das ist eben bei Storybooks anders. Bei uns kann man direkt im Buch über das Buch diskutieren.
Mhm. Also wie zum Beispiel bei SoundCloud kann man das ja auch. Man kann ab einer bestimmten Sekunde irgendwie sagen, besonders geiles Riff oder sowas.
Ja, aber ich habe irgendwie so jetzt gerade so das dumpfe Klischee im Kopf, dass dann eben auch so lauter, ja, im Grunde nur so Affirmative oder irgendwie so in den Senfdrück-Kommentare kommen und man das eigentlich, also als müsste es da eine Redaktion geben, die das wiederum auch so ein bisschen auf brauchbar oder Dünnsinn sozusagen filtert. Nee.
Und Riesenüberraschung, wir haben sowas Ähnliches. Wir haben auf jeden Fall eine Moderation. Mhm. Wir haben also Leute, die in den Büchern sind und darauf achten, dass der Ton da produktiv bleibt. Mhm. Und wir haben auch Aktionen. Davon versprechen wir uns auch sehr viel. Wir sind ja im Moment am Markt die Einzigen, bei denen man tatsächlich im Buch live kommentieren kann. Und dass der große Mehrwert, wie wir das schon vor einigen Monaten rausgefunden haben in Befragungen, ist, wenn der Autor oder die Autorin des Buches mitdiskutiert. Also werden bei uns Autoren extra gekennzeichnet. Und was wir dann machen können, ist zum Beispiel zu sagen, das Buch kommt am 28. raus um 12 Uhr und dann ist für 24 Stunden die Autorin bei uns im Buch und begrüßt euch und diskutiert mit euch über das Buch. Mhm. Und das wird von den Nutzern tatsächlich als großer Mehrwert empfunden.
Das glaube ich. Mhm.
Sascha Lobo hat die Plattform Storybooks gegründet. Seit 10. Oktober ist die online. Hinter der Idee steckt er, der Journalist, Blogger und Autor. Vielen Dank fürs Gespräch und viel Erfolg.
Sehr gerne. Danke.
Tschüss.
Die Literaturagenten. Pflichttermine.
Da muss ich jetzt dieses Ding hier schon. Nee, das liegt ja schon runter. Genau. Also ja, ich.
Was so los ist in Berlin und
also, das sind jetzt die Interna, die wir hier verhandeln. Also, Pflichttermine. Gott wohnt ja bekanntlich in der Corina.
Bei genau, mir um die Ecke.
Genau, bei dir um die Ecke, bei mir auch um die Ecke übrigens. Nur mal so nebenbei. Also nicht ganz so um die Ecke wie bei dir, aber auch um die Ecke. Wollen wir das jetzt noch ausdiskutieren? Ja. Also, Gott wohnt in der Corina. In der Nähe von Gesa, um die Ecke von die Gesa, und Arne wohnt da auch um die Ecke. Radio 1-Hörer wissen das natürlich schon lange und sind ja vielleicht auch im Besitz der dazugehörigen Bücher. Drei sind es, beziehungsweise waren es, denn gerade ist das vierte Buch erschienen. Zwiegespräche mit Gott und der Schöpfer erscheint auch, mit ohne Gott, aber dafür mit dem Buch. Arne liest, singt und trinkt. Neue Texte, alte Schlager und Bier am 23. Oktober um 20 Uhr im Waschhaus Potsdam.
Und montags, Sie erinnern sich vielleicht, immer um 16.40 Uhr stellen wir bei Radio 1 die Bücherliste vor. Das ist unsere Top 10 der meistverkauften Bücher in ausgesuchten Radio 1 Lieblingsbuchhandlungen in Berlin und Brandenburg. Und da ergibt sich in dieser Woche folgendes Bild. Die ersten Plätze sind geblieben, also sprich auf der 2 Judith Herrmanns Allerliebe Anfang, auf der 1 Dave Eggers Circle, Olga Grasnovas Roman Die juristische Unschärfe einer Ehe ist auf Platz 3 geklettert, und ein echter New Entry, um in dieser Top-10-Terminologie zu bleiben. Das ist Robert Seethalers anrührender Roman Ein ganzes Leben, um einen Mann, der in den Bergen eben in einfachsten und schwierigsten Verhältnissen aufwächst und trotz aller Schicksalsschläge doch am Ende auf ein ganz und gar erfülltes Leben blickt. Morgen erfahren Sie, warum dieser Roman unbedingt das Lesen lohnt, und zwar in der Radio 1 Bücherliste um 16.40 Uhr.
Und unser famoser Radio 1-Kollege Helmut Heimann trifft sich am Donnerstag mit einer Legende, mit dem Led Zeppelin-Gründer und Gitarristen Jimmy Page, der die englischsprachige Neuauflage seiner fotografischen Autobiografie vorstellt. Die Geschichte des Led Zeppelin-Mannes in 650 Bildern. Ursprünglich war das Buch in einer sehr edlen, streng limitierten, handgebundenen und natürlich auch handsignierten Ausgabe geplant. Doch die Nachfrage war so groß und diese Exemplare waren sofort vergriffen, dass man sich entschlossen hat, den Band auch für Normalsterbliche verfügbar zu machen, zu einem noch halbwegs erschwinglichen Preis. Jimmy Page by Jimmy Page. The Open Edition heißt der Band, und am Donnerstag, wie gesagt, kommt Jimmy Page und stellt es im Gespräch mit Helmut Heimann persönlich vor, und zwar um 19 Uhr bei Dussmann, das Kulturkaufhaus.
Die Literaturagenten. Pflichttermine.
Ja, und für uns heißt es jetzt, tränenreich Abschied zu nehmen, denn es ist schon wieder 5:08.
Du heuchelst Tränen. Du weinst doch gar nicht. Du bist doch froh, dass du es endlich hinter dir hast, oder? Weil du nämlich jetzt Ferien hast. Ja.
Okay. Wir sagen tschüss, machen Sie es gut und ja, bis bald.
Finde ich auch. Wiederhören. Tschüss.
Radio 1. Nur für Erwachsene.